Willkommen beim Jungbleiben Altwerden, dem Podcast über die Wissenschaft des längeren Lebens und besseren Gesundheit. Mein Name ist Dr. Slaven Stekovic und ich sitze heute hier mit Dr. Sophie Hafner, einer Langlebigkeitsexpertin und Medizinerin. Worüber wir uns heute unterhalten, ist das, was am meisten zählt, nämlich wie wir länger gesund und jung bleiben und trotzdem alt werden.
Wir tauchen heute in ein System, das noch viel komplexer ist und ich finde viel cooler als unser gesamtes System, nämlich unser Mikrobiom.
Genau, also viel komplexer. Also wenn du das so sagst, klingt es, als ob unser Körper so einfach wäre, aber eigentlich die Wahrheit ist anders. Also unser Körper ist extrem komplex, extrem schwer zu verstehen und das Thema, wo wir heute reden, ist noch viel, viel komplexer, nämlich das Mikrobiom, die Bakterien, die Viren, Archaeen, verschiedene Organismen, die in, aber auf unserem Körper leben und somit auch viel zu sagen haben.
Genau. Stimmt es eigentlich, dass die Mikroorganismen, aus denen das Mikrobiom sozusagen besteht, mehr als 200 Mal mehr Gene haben als unsere?
Jein. Also eigentlich haben die Bakterien nicht so viele Gene wie wir, weil unsere Zellen größer sind, wir auch mehr DNA enthalten. Aber wenn du allein die Masse dieser Zellen anschaust, beziehungsweise wie viele bakterielle und andere Zellen in unserem Körper zu finden sind, dann siehst du, dass es deutlich mehr nicht-menschliche Zellen in unserem Körper gibt als menschliche. Also eigentlich glauben wir, der Mensch besteht aus menschlichen Zellen, aber menschliche Zellen sind eigentlich die Minderheit in unserem Körper, die Mehrheit sind alle anderen.
Sprechen wir den Darm mal genauer. Also der Darm ist dafür da, unsere Nahrung zu verdauen, Nährstoffe zu resorbieren und er beinhaltet sozusagen auch das Mikrobiom. Und
noch wichtig, Immunzellen, beziehungsweise es ist die Abwehr gegen die Außenwelt, die uns auch angreifen kann.
Genau, richtig. Also wir haben grundsätzlich auch, der Darm besteht aus den Darmepithelzellen, den Tight Junctions sozusagen, das ist so eine Barriere. Und dann haben wir natürlich die Darmschleimhaut, das Mikrobiom natürlich auch. Und also grundsätzlich ist es so, dass wenn unser Darm, unser Mikrobiom gestört ist, ein sogenannter leaky gut entstehen kann. Das heißt, ein löchriger, durchlässiger Darm, was natürlich nicht so der Idealfall ist, weil dann können auch Fremdstoffe, Eindringlinge in unsere Blutbahn geraten, die da eigentlich gar nichts zu suchen hat.
Genau. Also gerade deswegen ist es so wichtig, dass die Zellen in unserem Darm so nah wie möglich aneinander liegen, beziehungsweise da miteinander verbunden sind. Und unsere Zellen sind irgendwie miteinander verbunden, manche weniger stark, beziehungsweise sehr lose, damit sie andere Zellen oder Moleküle durchlassen können. Und im Darm haben wir, genau wie du schon angesprochen hast, diese Tight Junctions, also sehr, sehr knappe Vernetzungen der Zellen, die verhindern, dass ungewünschter Transfer in unseren Körper stattfindet. Also da gibt es dann andere Mechanismen, die dafür sorgen, dass von einer Seite unseren Darmepithels, also das, was die Außenwelt von innen und von unserem Körper trennt, dass dieser Transport gezielt durchgeführt wird. Und wir haben es ja schon angesprochen, also es leben viele verschiedene Mikroorganismen, über die wir heute auch sprechen werden, in unserem Darm. Also da finden wir wirklich sehr viele. Und wenn wir vom Mikrobiom sprechen, sprechen wir meistens eigentlich von dem Mikrobiom, der in unserem Darm lebt. Wir müssen uns aber auch bewusst sein, auf unserer Haut leben sehr viele Pilze, sehr viele Bakterien, die uns auch schützen Also davor, dass irgendwelche potenziell pathogene, also krankheitserregende Pilze oder Bakterien dann auf unserer Haut landen. Und diese sind auch manchmal opportunistisch, wenn es zum Beispiel einen Cut, eine Verletzung gibt, dann werden sie auch manchmal böse, also bleiben nicht immer gut zu uns. Aber in unserem Darm sind diese Bakterien für verschiedenste Sachen verantwortlich. Sei es zum Beispiel Abbau der Lebensmittel, damit gewisse Substanzen resorbiert werden können in unserem Körper, oder auch zum Beispiel Abbau verschiedener Toxine, oder in gewissen Fällen auch Abbau gewisser Medikamente, die dann, also der ein Prozess, der dazu führen kann, dass wir auch auf gewisse Therapien nicht ansprechen.
Genau, und unsere Darmbakterien können auch sogenannte kurzkettige Fettsäuren erzeugen, und die sind extrem wichtig, weil sie sind entzündungshemmend, sie sind zellschützend.
Und sind kleine Moleküle, die leicht von den Zellen aufgenommen werden und in unserer Blutbahn auch gelingen. Also das ist das Spannende an diesen kurzfettigen Fettsäuren, sei es Butyrat, das mit dem Ketonkörperstoffwechsel zu tun hat, oder Propionat, Acetat, also andere kurzkettigen Fettsäuren. Diese können von den Zellen aufgenommen werden und auch in die freie Blutbahn freigesetzt werden. Und unser Körper kennt diese Moleküle. Weil es ist so in der Natur, dass gewisse Organismen ihre speziellen Stoffwechselprodukte haben.
Ketonkörper zum Beispiel.
Ketonkörper, aber zum Beispiel auch gewisse Vitamine. Unser Körper kann gewisse Vitamine gar nicht produzieren, deswegen brauchen wir sie von außen. Für eine Pflanzenzelle ist das ein 0815-Molekül. Und genau deswegen sind wir so sehr abhängig von unserer Nahrung, oder wenn die Nahrung nicht reicht, von Nahrungsergänzungsmitteln, weil diese uns ermöglichen, alles zu haben, was unser Körper produzieren oder nicht produzieren kann, damit wir überleben. Diese Substanzen zum Beispiel, also die sind allerdings in vielen verschiedenen Organismen da, also die sind Produkte vieler verschiedener Stoffwechselwege, und die Bakterien in unserem Darm nutzen diese, um mit unserem Körper zu kommunizieren. Und es sind nicht nur kurzkettige Fettsäuren hier inkludiert, sondern zum Beispiel auch Vorstufen von gewissen sogenannten Neurotransmitter, also Substanzen, die unsere Nervenzellen nutzen, um miteinander zu kommunizieren. Zum Beispiel GABA ist eine dieser Substanzen, die für eher Beruhigung und für unseren Schlaf so wichtig ist. Und was ich super, super spannend auch gefunden habe in der Vorbereitung für diese Folge, ist nämlich auch, dass gewisse Abfallprodukte unserer Bakterien sehr gut mit unserem Körper interagieren können. Nicht nur mit den Darmzellen, wo lokal Sachen passieren, sondern so tief bis in das Innere unseres Gehirns reingehen können, um uns gewisse Botschaften zu geben. Und da sind zum Beispiel auch Muroproteine inkludiert, die normalerweise eher in der Zellwand der Bakterien zu finden sind. Also die umgeben die Zelle eines Bakteriums. Und wenn die Bakterien schnell sterben, beziehungsweise wenn viele Zellen sterben, werden diese Muroproteine freigelassen, werden von den Darmzellen aufgenommen und gelingen in unser Gehirn über unsere Blutbahn. Und was diese Muroproteine dann machen, sie können bis in das Tiefste in unserem Hypothalamus hineingehen, und da docken sie an ein Protein, das NOD2 heißt, also ein Protein, das auf unseren Nervenzellen im Hypothalamus vorhanden ist. Und durch diese Bindung wird ein Signal gestartet, der uns dazu bringt, aufzuhören zu essen. Es wirkt gegen unseren Appetit. Und das ist die natürliche Antwort, wenn wir etwas Schädliches für unseren Darm, für unser Mikrobiom essen, was Toxisches, was die Zellen umbringt, dann kriegen wir relativ schnell ein Signal in unser Gehirn, hör auf zu essen.
Absolut spannend, ja.
Voll cool. Also das habe ich so genial gefunden, dass es eigentlich da einen effizienten Weg gibt, wie unsere Bakterien uns sagen, hey, hör auf,
es reicht,
das bringt uns um. Spannend ist aber, dass genau diese NOD2-Kaskade, die durch Muroproteine getriggert wird, auch bei gewissen Menschen verändert ist, gerade durch Mutationen, und die Störungen von dieser NOD2-Kaskade in unserem Hypothalamus auch zu Übergewicht führen kann. Das heißt, wenn unser Gehirn, unser Hypothalamus uns nicht mehr sagen kann, hör auf zu essen, dann was passiert? Wir essen weiter und werden dann auch übergewichtig. Manchmal bringen wir alle Bakterien um, manchmal aber können wir auch übergewichtig werden, beziehungsweise andere Erkrankungen durch diesen Weg.
Das ist unfassbar.
Also eine geniale Geschichte, finde ich, also wie unser Körper eigentlich auch mit körperfremden Molekülen, wenn man das in dem Fall sagen kann, interagiert und wie diese sogenannte Gut-Brain-Axis, also die Verbindung zwischen unserem Darm und unserem Gehirn oder zwischen bakteriellen Zellen in unserem Darm und menschlichen Zellen in unserem Gehirn funktioniert. Es gibt aber viele andere Beispiele, zum Beispiel Bakterien oder Viren, die unsere Risikobereitschaft erhöhen, also unsere Psyche beeinflussen, und auch wieder positive Beispiele, zum Beispiel der Tryptophan-Stoffwechsel unserer Bakterien.
Aus dem dann wieder Serotonin produziert wird.
Genau das ist es. Genau das ist es. Also unsere Bakterien können auch gewisse Proteine und Aminosäuren, da fällt Tryptophan hinein, bearbeiten, und ein bedeutender Anteil von Serotoninproduktion, also einem Hormon, der Glücksgefühle verursacht, findet gerade in unserem Darm durch unsere Bakterien statt. Also die Vorstufe davon wird in die Blutbahn freigesetzt und kann unseren Stoffwechsel, unsere Laune, das leckere Essen oder das Gefühl von einem leckeren Essen, die Freude darüber steigern. Und dieses Belohnungssystem ist auch einer der Systeme, die unseren Bakterien nutzen, um uns Signale zu geben, welche Lebensmittel wir genießen sollten. Welche genießen nicht wir, sondern unsere Bakterien mehr. Man könnte jetzt sagen, die guten Bakterien werden uns die guten Sachen empfehlen. Die wissen ja, was gut für sie ist. Aber wir können auch mit unserer Nahrung bzw. Auswahl bestimmter Lebensmittel auch unsere Bakterien trainieren.
Genau.
Auf falsche Lebensmittel, auf ultraprozessierte Lebensmittel, dass wir dann plötzlich Gusto auf ungesundes Essen bekommen, weil unsere Bakterien uns genau dann diese Serotonin-Spritze geben, unter Anführungszeichen, beziehungsweise diesen Push, unser Essen wirklich zu genießen.
Ja, absolut. Und dann, ja, es ist echt krass eigentlich, wie wir dann auch süchtig werden können nach falscher Nahrung, oder? Durch diesen Serotonin-Booster.
Genau. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass wir die Gesundheit unseres Mikrobioms, unserer Bakterien im Darm ernst nehmen und es auch unterstützen.
Genau, also wir haben zum Beispiel die Präbiotika, das sind die unverdaulichen Ballaststoffe sozusagen, die ein Fressen für unsere Darmbakterien sind. Aber wir können zum Beispiel auch Joghurt essen, was die sogenannten Probiotika sind. Probiotika sind Mikroben, die sich ansiedeln in unserem Darm und ihm so behilflich sein können. Und dann haben wir natürlich auch die Postbiotika, wie eben das bereits angesprochene Butyrat, das aus den Präbiotikern dann eigentlich entsteht durch die Bakterien.
Ja, genau. Also diese drei Komponenten, nämlich die Präbiotika, Probiotika und Postbiotika, sind entscheidend für die Gesundheit unseres Mikrobioms. Also die einen geben unseren Bakterien, unserem Mikrobiom die notwendige Grundlage, die Nährstoffe, um überhaupt leben zu können. Und je nach Art der Bakterien, die in unserem Darm leben, brauchen sie mehr Kohlenhydrate oder mehr Proteine oder bestimmte Formen der Ballaststoffe zum Beispiel, die sie ernähren, die zu diesen Zellen kommen und sie auch ernähren können. Bei den Probiotika, du hast zum Beispiel Joghurt erwähnt, Kefir, viele andere Produkte, bei denen ist es allerdings wichtig, dass sie wirklich lebende Bakterien enthalten, weil viele dieser Produkte heutzutage auch schon pasteurisiert sind, beziehungsweise keine lebenden Zellen mehr zu finden sind. Gerade deswegen muss man auch auf den Packungen achten, sind zum Beispiel Lactobacillen drinnen, also das sind die Bakterien, die wir in unserem Körper zum Beispiel haben wollen, beziehungsweise sind es Monokulturen, also das heißt ein bestimmtes Bakterium, ein bestimmter Stamm beziehungsweise Art der Bakterien ist drinnen vorhanden oder Omnikulturen oder Multikulturen, also wo mehrere verschiedene Arten der Bakterien zu finden sind. Je mehr, desto besser ist die Faustregel, je höher die Diversität, je viele verschiedene Bakterien vorhanden sind, umso ist unsere Gesundheit stabiler und besser. Und dann diese Postbiotika sind eigentlich schon die Produkte der Bakterien, werden in erster Linie für die Kommunikation zwischen den Zellen verwendet. Da können wir aber auch gewisse Bakterienstämme zum Wachsen oder zum Verstoffwechseln unterstützen beziehungsweise etwas motivieren, dass sie genau die richtigen Sachen machen. Und bei den Postbiotika sprechen wir von verschiedenen, also sauren Produkten, also zum Beispiel von Natto, also das verdorbene Sojabohnen sind, bis zu verschiedenen Produkten der alkoholischen oder der sauren Gärung. Also viele Essige und ähnliche fallen eigentlich in diese postbiotische Gruppe hinein. Kombucha, also das gerade in den letzten Jahren relativ
in geworden war.
Ja, genau. Also fällt auch in diese Gruppe der Produkte und ist gerade deswegen auch so interessant und spannend. Ja, also grundsätzlich können wir einiges für unsere Bakterien tun. Du hast mir mal auch gesagt, dass gerade kalte Kartoffeln oder kalte Pommes.
Genau, das finde ich extrem spannend, warum kalte Kartoffeln gesund sind, unter Anführungszeichen. Also wir wissen alle, dass Kartoffeln Stärke enthalten, genauso wie Reis oder Pasta. Und wenn wir die Kartoffeln kochen und abkühlen lassen, dann passiert Folgendes mit der Struktur der Stärke, die verändert sich, und wir bekommen eine bestimmte Stärkeform, die unsere Darmbakterien oder unser Darm nicht mehr aufspalten kann. Es kommt sozusagen unverdaut in den Dickdarm. Und unser Dickdarm, wir wissen, enthält auch Bakterien. Und ja, das ist das Futter für die sozusagen.
Okay, das heißt eigentlich kalte Pommes, kalte Kartoffeln sind eigentlich gutes Futter für unsere Darmbakterien.
Kann man so sagen, ja.
Okay. Ich würde trotzdem nicht gerade empfehlen, kalte Pommes zur Ernährung deren Bakterien zu nehmen, sondern eher was Gesünderes, einen Blattsalat oder ähnliche andere.
Beim Reis muss man außerdem aufpassen, weil dann, wenn man Reis zu lange im Kühlschrank aufbewahrt nach dem Kochen, dann kann das auch wieder schädlich sein und nicht so gut sein.
Ja. Also lieber auf die alten Formen sozusagen der Nahrung sich fokussieren, nur an der durch Obst und Gemüse genug Ballaststoffe aufzunehmen.
Genau.
Ja, also sonst eine super tolle Regel, was die Diversität unseres Mikrobioms betrifft, also was viele verschiedene Arten in unserem Erhaltung dieser vieler verschiedenen Arten der Bakterien in unserem Darm betrifft, ist da eine gute Faustregel, möglichst bunt zu essen. Weil wir müssen uns das so vorstellen, es sind viele verschiedene Arten, viele verschiedene Bakterien, die in uns leben. Wenn wir uns sehr einseitig ernähren, dann ernähren wir nur bestimmte Arten, die anderen müssen hungern, weil die kriegen nicht das, was sie brauchen. Die hungern, sterben dann irgendwann ab. Die gefuttert werden, werden immer mehr und mehr und mehr und sind, und dann haben wir eine relativ einseitige Darmflora als Folge.
Genau, und wo wir auch aufpassen müssen, ist mit Antibiotika. Also werden sehr viele Bakterien im Darm abgetötet, die eigentlich sehr nützlich sind sonst.
Genau. Also das Ziel ist, möglichst hohe Vielfalt zu behalten und gerade deswegen, damit wir alle viele verschiedene Bakterienarten gut ernähren können, müssen wir viele verschiedene Stoffe zu uns nehmen. Und diese Stoffe sind gerade bei Pflanzen teilweise auch dafür verantwortlich, dass die Pflanzen verschiedene Farben haben. Sei es zum Beispiel Carotinoide, die eher gelb-orange sind, oder sind es zum Beispiel Chlorophylle, die eher grün sind und so weiter und so fort. Also es gibt viele verschiedene Substanzen mit vielen verschiedenen Farben. Wenn wir bunt essen, nehmen wir viele Farben auch, Also nehmen wir viele verschiedene Stoffe auf, die infolgedessen auch viele verschiedene Bakterienarten futtern können, wodurch auch unsere Diversität erhalten bleibt. Also die Mikrobiomdiversität, ein diverses, ein sehr bunt durchmischtes Mikrobiom ist eigentlich ein gesundes Mikrobiom, weil wir dadurch verschiedenste Lebensmittel gut verdauen können, weil es keine bestimmten Signale im Überfluss gibt, weil keines dieser Bakterien überwachsen ist bzw. zu stark vertreten ist, und somit ist unsere Gesundheit auch stabiler und wir sind in der Lage, uns wohlzufühlen, beziehungsweise unser Immunsystem wird nicht getriggert. Also durchaus spannend, und nach der Nahme von Antibiotika natürlich empfiehlt sich, wenn wir gewisse umgebracht haben, dass wir die wieder aufbauen durch genau diese gezielte Ernährung mit Präbiotika, Probiotika und teilweise auch postbiotischen
Lebensmitteln. Genau.
Ja.
Das ist ein guter Abschlusssatz, finde ich.
Also auch die Bakterien aufpassen, sich ausgewogen ernähren, auf verschiedene Aspekte der Biologie bzw. Eingriffe, zum Beispiel Antibiotika, Acht geben. Und
Punkt auch essen.
Ja, und unsere Bakterien auch richtig erziehen, indem man sich gerade nicht einseitig ernährt und ultraprozessierte Lebensmittel so viel wie möglich meidet. Danke vielmals für das Gespräch.
Dankeschön.
Jung bleiben, alt werden. Der Longevity-Podcast mit Dr. Slaven Stekovic. Dieser Podcast wird gesponsert von Aeterna, the future of longevity. Mehr auf aeterna.health.